SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor.
Und dazu begrüßt Sie heute Jochen Marmitt am Mikrofon. Herzlich willkommen. Wir sind heute mit unserer Sendung zu Gast in Wadern in der Aula des Hochwald-Gymnasiums und dies im Rahmen der Wadener Buchwoche. Unser Buch heute heißt Karawane der Hoffnung mit dem Islam gegen den Schmerz und das Schweigen, erschienen im Malik Verlag zum Preis von 19,90 Euro. Es geht dabei um den Kampf gegen die weibliche Genitalverstümmelung und dies mit Hilfe des Islam. Geschrieben haben es Rüdiger Neberg und Annette Weber, die ich ganz herzlich heute Morgen hier begrüßen darf.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Rüdiger Neberg ist vielen sicherlich ein Begriff, wenn es um das Thema Abenteuer und Survival geht. Seit den 80er Jahren macht er mit spektakulären Aktionen auf sich aufmerksam. Die Überquerung des Atlantik auf einem Baumstamm oder die Durchquerung des brasilianischen Regenwalds zu Fuß sind nur zwei davon. Er und seine Frau Annette Weber haben 1999 die Menschenrechtsorganisation Target gegründet. Die Idee und das Ziel klingen dabei so utopisch wie kühn. Auf riesigen Transparenten soll in Mekka verkündet werden, dass weibliche Genitalverstümmelung eine Sünde ist und nicht Teil des Islam. Lieber Herr Neberg, glauben Sie nicht, dass dieses Ziel doch etwas zu weit hergeholt ist? Ein nicht-muslimer Westeuropäer will in Mekka etwas verkünden lassen.
Das scheint so, aber es ist es nicht. Wir kommen als Freunde, wir kommen in Dankbarkeit. Ich schulde, dass ich noch am Leben bin, dieses Leben der Gastfreundschaft des Islam. Bei Überfällen in früheren Jahren haben mir muslimische Gastgeber zweimal mit ihren Körpern als lebende Schilde das Leben gerettet. Und ich will das ja nicht in einer Kommandoaktion spannen, das Transparent über der Kaaba, sondern gemeinsam mit den 4 Millionen Pilgern, die jedes Jahr nach Mekka wandern und gemeinsam mit dem saudi-arabischen König. Und wenn es gelingt, wird das die größte Kampagne, die der Islam je in positiver Form erlebt hat, weil man dann mit der Kraft der Religion dieses größte Verbrechen aller Zeiten beendet, denn es steht nicht im Einklang, sogar im Widerspruch mit der Ethik des Islam und mit dem Koran. Deswegen rechne ich mir 100%ige Chancen aus.
Also Ihre Hauptstrategie baut darauf auf, dass der Islam, der oft zur Begründung ja herangezogen wurde, dass weibliche Genitalverstümmelung vorgeschrieben sei, das gar nicht vorsieht. Damit arbeiten Sie. Sie wollen weibliche Genitalverstümmelung zur Sünde erklären lassen.
Genau das. Und wenn jetzt dieses Verbrechen begangen wird und man glaubt, es steht im Koran und die meisten Menschen dort können nicht lesen, sie nehmen das so hin, weil es seit 5000 Jahren Tradition ist. Wenn sie jetzt erfahren, es ist wieder ihre Ethik, dann wird das sehr schnell zu Ende sein. Mir erscheint es die allerstärkste Waffe.
Warum reicht es dann nicht, dass man zum Beispiel die UNO, die Vereinten Nationen, auf einer menschenrechtsbasierten Erklärung diese Praktiken mit Abkommen, sagen wir mal, unterbinden lässt?
Solche Gesetze gibt es ja schon. Die Menschenrechtserklärungen der UNO und vieler anderer Kongresse haben das definitiv so erklärt. Und die Politiker aller Länder, wo dieser Brauch praktiziert wird, es sind 35 Länder, haben das unterschrieben. Aber sie kümmern sich überhaupt nicht darum, dass diese neue Verordnung durchgesetzt wird. Man hat Angst, gegen alte Traditionen anzukämpfen und vor allem, wenn es dann auch noch um Religion geht. Und da müssen Leute kommen, die unkonventionell denken, so wie Annette und ich, die da nicht mit der Krawatte kommen als besserwisserische Fremde. Dann schlägt man sich alle Türen zu. Wir kommen als Freunde und wir haben das ja in 6 bis 7 Jahren aufgebaut, das Vertrauen zum Islam und da auch eine Truppe gefunden beim Islam, die mal das Gegenteil von dem zeigt, was Terroristen der Welt präsentieren, die da nur eine kriminelle Variante des Islam offenbaren und es so verallgemeinern möchten. Ich denke, so auf diese persönliche Art, vielleicht hat Annette da noch eine gute Idee.
Also unsere Strategie mit dem Islam hat auch den Hintergrund, die Länder, in denen verstümmelt wird, die sind hauptsächlich islamisch geprägt, aber nicht der gesamte Islam verstümmelt. Und Religion trifft die Menschen ins Herz und die Menschen, die dem Islam angehören, die nehmen diese Religion wirklich als Lebensgrundlage. Das ist ganz anders, als man das in Europa findet. Und aus dem Grunde war für uns klar, die Kraft des Islam ist für uns die einzige nachhaltige Kraft, den Brauch zu beenden.
Man muss aber auch dazu sagen, korrekterweise, dass auch die Christen in den betroffenen Ländern verstümmeln und sie begründen es mit der Bibel, genauso ungerechtfertigt.
Als Team sind Sie unterwegs, als Mann und Frau, und das ist auch gar nicht so unwichtig, denn die Zugänge zu den einzelnen, sagen wir mal, Volksgruppen, Stämmen, Clans bis hin ins kleinste Zelt eines Nomadenstamms erfolgt nicht von jedem gleich. Gehen, sagen wir mal. Also Rüdiger hat da andere Ansprechpartner, andere Möglichkeiten als Sie zum Beispiel.
Ja, man muss einfach so die Strukturen der Menschen dort kennen. Es ist eine patriarchalische Struktur. Das bedeutet, ich kann jetzt nicht einfach in eine Hütte hineingehen, sondern da muss Rüdiger kommen und muss mir quasi den Weg öffnen. Er wiederum spricht dann mit den Männern, erzählt, warum wir kommen. Und die erlauben dann quasi, dass ich zu den Frauen gehe, die natürlich dann abgesondert in der Ecke darauf warten und sich dann auch sehr freuen, wenn endlich mal Frauen unter Frauen sind. Und Rüdiger wiederum hat ja keinen Zugang zu den Frauen, also er darf jetzt nicht einfach die muslimischen Frauen ansprechen. Und insofern ist diese Verbindung Rüdiger quasi bei den Männern, ich bei den Frauen deshalb der gute Weg, weil wir sind nur zu zweit, wir sind klein, wir sind keine Bedrohung, man nimmt uns einfach so auf. Rüdiger kennt den Islam, kennt auch teilweise die arabische Sprache. Und dadurch kann ich die Probleme der Frauen ansprechen und mit ihnen drüber sprechen. Und Rüdiger spricht das Problem mit den Männern an. Denn die Genitalverstümmelung betrifft ja beide Partner in gleicher Weise, nur natürlich in unterschiedlicher Wahrnehmung und natürlich auch in unterschiedlichem Leiden.
Sie hören SR2 Kulturradio mit der Sendung Fragen an den Autor, heute mit Annette Weber und Rüdiger Nehberg und deren Buch Karawane der Hoffnung. Es geht um den Kampf gegen die weibliche Genitalverstümmelung mit Hilfe des Islam. Und da wir live aus der Aula des Hochwald-Gymnasiums in Wadern senden, kommen die Fragen heute auch aus dem Publikum. Bitte rufen Sie also nicht an, heute werden die Fragen live gestellt. Kommen wir mal zur weiblichen Genitalverstümmelung, um die Dimension mal kurz aufzuzeigen, über die wir hier reden. Man spricht nach einer Studie der Vereinten Nationen davon, dass rund 150 Millionen Frauen weltweit davon betroffen sind und täglich kommen 8000 Mädchen neu dazu.
Das ist alle 11 Sekunden ein Opfer. Das muss man sich mal vorstellen. Unsere Sendung dauert eine Stunde. Wie viele Mädchen in dieser Zeit Opfer werden?
Praktiziert, haben Sie schon gesagt, wird das Ganze hauptsächlich zwischen Westafrika und sagen wir mal dem Irak, dem Mittleren Osten in muslimisch geprägten Ländern, aber auch von Christen, wie Herr Nehberg gerade erwähnt hat. Sie sind vor Ort gewesen, Sie haben sich zu Beginn Ihrer Kampagne Dokumente besorgt, filmische Dokumente, Bilder besorgt. Wie haben Sie das damals erlebt, 2000, 2002?
Also das macht mir bis heute Herzklopfen. Wir sind damals in die Länder gegangen, weil Rüdiger hat sich ja 20 Jahre lang sehr erfolgreich gegen die Vernichtung der Indianer im brasilianischen Regenwald eingesetzt. Und von daher wussten wir, dass Bilddokumente wichtig sind als Beweismittel. Und in den Ländern, in denen verstümmelt wird, wird dieses brutale Ritual auch immer totgeschwiegen. Die Mädchen dürfen nicht drüber reden, die Frauen dürfen nicht drüber reden, die Männer wissen gar nicht, was da passiert. Somit auch die Entscheidungsträger nicht. Und da war unsere Strategie, wir müssen unbedingt Beweismaterial bringen, dass verstümmelt wird, wie schlimm verstümmelt wird, damit die Entscheidungsträger, die Oberen, damit die nicht mehr sagen können, das ist doch nicht so schlimm oder das wird nicht praktiziert. Das war die Motivation, warum wir vor Ort waren. Aber bis heute ist es so, dass ich ins Stottern komme, wenn ich überhaupt an diese Szenen der Genitalverstümmelung denke.
Viele Männer denken, und so argumentieren sie auch, was jammern die Weiber denn immer? Ich als Mann bin ja auch beschnitten. Ich habe weiter meine Freude, ich jammer nicht. Und da will man etwas vergleichen, was nicht vergleichbar ist. Der Mann hat tatsächlich weiterhin keine Leiden, aber die Frau wird zerstört an Körper und Seele. Es wird ihr die Würde geraubt und der Schmerz dauert ein Leben.
Sie sind immer noch sehr emotional davon ergriffen, wenn Sie es schildern. Das ist aber auch ganz typisch Rüdiger Nehberg. Rüdiger Nehberg macht Dinge, wo er an seine Grenze gehen muss. Und Sie haben mal in einem früheren Gespräch zu mir gesagt, die Yanomami, die Indianeraktion in Brasilien, das war meine Meisterprüfung. Das heißt,
inzwischen ist es geschrumpft zu einer Gesellenprüfung und die Meisterprüfung kommt jetzt.
Sie sind seit ungefähr, sagen wir mal fast 70 Jahren, Sie sind jetzt über 70, aber seit mindestens 70 Jahren jemand, der sagt, Aktion, und Sie sagen immer wieder, mir muss das Adrenalin aus den Ohren spritzen, sonst ist das nicht gut, ich muss gegen den Strom schwimmen. Warum diese, wo war der Anlass für diese schwierige Aktion?
Also ich denke, Sie meinen lebenslänglich oder so, oder jetzt?
Jetzt.
Vor 30 Jahren habe ich eine Wüste durchquert, zu Fuß, 3,5, 4,5 Monate. Und da ist uns eine Frau begegnet, die uns von ihrer Verstümmelung erzählt hat. Aber damals dachte ich noch, eine von diesen vielen unverständlichen Traditionen, gegen die man nichts machen kann und schon gar nicht, wenn man ein Fremder ist. Und dann las ich, genau als die Yanomami-Indianer Frieden bekamen, da las ich das Buch Wüstenblume und erfuhr von der Autorin, dass es noch schlimmer ist, als ich schon wusste. Ich habe wirklich geweint, ich habe eine Wut bekommen. Und als ich auch da las, man hat es bei ihr begründet mit dem Koran, da habe ich gedacht, warum lässt sich eine Weltreligion wie der Islam solch ein Verbrechen in die Schuhe schieben? Und von vornherein war dann der Islam und der Koran meine Waffe. Ich habe mir da Chancen ausgerechnet und jetzt in den 6 Jahren hat sich gezeigt, die Chancen sind real. Wir sind ja im Grunde schon über Mekka hinaus, da kommen wir sicher gleich noch drauf.
Sie hören SR2 Kulturradio mit der Sendung Fragen an den Autor, heute live aus der Aula des Hochwald-Gymnasiums in Wadern. Und wir haben eine erste Frage, bitteschön.
Herr Neberg, bei Traditionen, aber auch bei Unarten stellt sich bei mir immer die Frage, warum? Warum wird diese Verstümmelung wie lange schon gemacht? Was bezweckt Frau oder Mann damit?
Es wird seit 5000 Jahren praktiziert. Es gibt ja da die schlimmste Art, das ist die sogenannte pharaonische Verstümmelung. Also aus der Zeit mag das stammen. Und die Gründe sind ganz simpel. Man will die Frau zum Gebrauchsgegenstand degradieren. Man will sie zur Treue zwingen. Das sind einige der vielen Gründe. Aber man hört auch aberwitzige andere Begründungen. Wenn man die Schamlippen und die Klitoris nicht abschneidet, dann wuchern diese Teile bis auf die Knie. Das würde übel riechen. Aberwitzige Begründungen, die alle nicht haltbar sind.
Und das ist einfach auch so, wenn eine Frau genital verstümmelt ist. Und in der schlimmsten Form, da werden ja die äußeren Genitalien ganz weggeschnitten und wird dann mit Dornen zugezwackt, sodass nur noch eine ganz kleine Öffnung bleibt. Das bedeutet für die Frau bei Sexualität, dass sie immer Schmerzen, dass sie immer Beschwerden hat. Und wenn ein Mann dann eben wochenlang in der Wüste ist, um mit seinen Kamelen unterwegs zu sein oder wo auch immer, dann ist die Gefahr, dass diese Frau sich einen anderen Mann sucht, weil sie einfach Lust auf Sex hat, das ist schlicht und ergreifend nicht gegeben. Also die Reduzierung der Sexualität und auch, dass Sexualität in keinster Weise irgendetwas mit einem Genuss oder einer Befriedigung zu tun hat. Es ist einfach dafür da, Nachwuchs zu zeugen. Der Nachwuchs muss vom Mann sein und das garantiere ich mir, indem ich einfach der Frau die sexuelle Freude nehme.
Frau Weber, Sie haben vorhin erwähnt, es sind patriarchalisch geprägte Regionen, in denen Sie auch unterwegs waren. Warum haben sich die Frauen, um es vielleicht besser zu verstehen, gegen diese Schmerzen, die sie ihr Leben lang ja begleiten, in ihrer Lebensführung auch behindern, bisher nicht gewehrt?
Man muss sich die Menschen, die dieser Tradition unterworfen sind, einfach auch in ihrem Umfeld vorstellen. Wir dürfen das nicht mit europäischen Maßstäben messen. Es sind Menschen, die in der Wüste sind. Es sind Menschen, die oft keinerlei Bildung haben, mangelnde Bildung. Das Thema wird verschwiegen. Es wird den kleinen Mädchen vorher gesagt, wenn du über das sprichst, was jetzt mit dir passiert, wird dein liebster Angehöriger sterben. Es ist also dieses große Damoklesschwert, es passiert was ganz Furchtbares, wenn du darüber erzählst. Das heißt, es ist keinerlei Information da. Die Frauen, die in diesen Regionen aufwachsen, die wissen oft überhaupt nicht, dass nicht alle Frauen der Welt verstümmelt sind und haben auch keine Möglichkeit, sich da weiterzubilden und sich zu wehren. Es gibt in den Ländern in der Zwischenzeit durch die auch langjährige Arbeit anderer Organisationen doch viel Information, sodass sich auch innerhalb dieser Länder Frauen bereits aufmachen und sich wehren, aber da durch die patriarchalische Struktur natürlich massive Probleme haben, überhaupt etwas erreichen zu können. Denn nach außen hin lebt der Mann und die Frau eben in der Familie.
Wenn nicht einmal Staatspräsidenten den Mut haben, Verstümmler zu bestrafen, was will man dann von den Frauen erwarten, die völlig abhängig sind von ihren Männern?
Und ich habe ja auch in dem Buch geschrieben, ich habe das große Glück gehabt, dann mit Frauen, die auf die brutalste Weise verstümmelt wurde, zu sprechen und habe in dem Buch dann auch erzählt, was die Frauen mir erzählt haben. Und da bekommt man Gänsehaut. Man kann sich da nicht einfach sagen, das sind Frauen, die gefühlslos ihre Töchter opfern, das ist überhaupt nicht der Fall. Die Frauen lieben auch ihre Kinder und haben Angst, dass sie ihr Kind nie wieder lebend in die Arme bekommen, wenn sie es abgeben zur Verstümmelung.
Im schlimmsten Falle haben sie ja dann nur noch eine Öffnung von der Größe eines Reiskornes. Wenn sie auf die Toilette gehen, brauchen sie eine halbe Stunde zum Urinieren, 14 Tage, wenn sie ihre Regel bekommen. Und wenn die dann heiraten, muss der Mann sie wieder öffnen. Wenn er das mit dem Penis nicht schafft, nimmt er den Dolch. Diese Wunde verschließt sich nicht mehr.
Die nächste Frage bitte.
Ja, inwiefern erfahren Sie für Ihr Projekt auch Unterstützung aus den westlichen Staaten und ist diese Unterstützung überhaupt hilfreich oder behindert die eher Ihre Ziele?
Wir haben als Grundsatz, dass wir keine Politiker mit involvieren wollen, weil sie bisher zwar viel erklärt haben, aber dass das neue Gesetz nicht durchgesetzt haben. Wir halten uns ausschließlich an die Religionsführer und inzwischen ist es uns ja gelungen, die allerhöchsten Muslime der Welt, die allerhöchsten, über ihnen kommt erstmal ein Vakuum und dann kommt nur noch Allah, die an einen Tisch zu bekommen. Das war vor einem guten halben Jahr. Da haben wir sie eingeladen zu einer Konferenz in die heiligen Hallen der Azhar-Universität in Kairo. Das ist die größte und die älteste Universität der Welt. Und das waren so Männer, die über Krieg und Frieden entscheiden. Die haben sich dort zusammengefunden und nach zweitägiger Beratung den Brauch definitiv zur Sünde erklärt. Das muss jetzt in alle Welt getragen werden. Das ist jetzt unsere nächste Aufgabe. Wir haben den Beschluss, die sogenannte Fatwa, in ein wunderschön gestaltetes Buch gebracht mit wichtigsten Zitaten aller Redner, die dort anwesend waren, in 4 Sprachen plus Zeichnungen für die Analphabeten. Und das soll nun in alle Welt, in alle Moscheen getragen werden und im Freitagsgebet verkündet werden. Damit das geschieht, haben wir jetzt als allernächstes eine sogenannte Gipfelkonferenz geplant, wo sämtliche Muftis, die Muftis sind die höchsten Rechtsgelehrten der Länder, die 35 Muftis der 35 Länder zusammenkommen, damit man ihnen die in Kairo beschlossene Fatwa weiterträgt und sie motiviert, das nun auch predigen zu lassen. Kein Mufti muss die Fatwa von Kairo akzeptieren, aber wir hoffen, dass da einfach die Vernunft siegt. Annette hat ja einen ganz brutalen Film, einfach brutale Dokumente geschaffen. Als wir die damals in Kairo gezeigt haben, da konnte keiner mehr sagen, ach, ist doch alles nicht so schlimm. Da sind Männer vom Stuhl gefallen.
Die Fatwa, von der Sie sprechen, das ist das Rechtsguthaben der höchsten islamischen Instanzen,
Gelehrten
sozusagen.
Die allerhöchsten der Welt.
Und das ist natürlich auch einer der Höhepunkte Ihrer Kampagne. Ich möchte noch mal ein Stück zurückgehen. Gehen wir noch mal ins Jahr 2002. Das ist eigentlich auch der Weg, der in Ihrem Buch Karawane der Hoffnung beschrieben wird. Da haben Sie in Deutschland praktisch Unterstützung gesucht, haben diese auch gefunden vom Zentralrat der Muslime in Deutschland, sind damit zum ersten Mal zu einer Wüstenkonferenz nach Äthiopien gereist. Und der Ansatz dort war, dass sie das Volk der Afar zusammentrommeln. Das heißt, sie sind nicht über den offiziellen Weg gegangen, über Minister, Regierung und so weiter, sondern sie haben praktisch eine Stammesversammlung einberufen. Warum diesen Weg? Warum ist das so wichtig gewesen?
Ich bin ja früher sehr viel zu Fuß durch islamische Länder gewandert und ich kenne die Strukturen. Da nutzt es nichts, mit der Regierung zu reden. Jeder Stamm, jedes Volk denkt für sich und entscheidet für sich. Und zu diesem Volk der Afar, die wohnen in der Danakil-Wüste Ostäthiopien, hatte ich noch einen Kontakt aus dieser alten Zeit, wo ich früher da mit Kamelen unterwegs war. Und deren Sultan, das ist der höchste muslimische Rechtsprechende, gestattete uns aufgrund der alten Beziehung, alle seine 60 Clanführer, religiöse und politische, zu einer Konferenz zusammenzutrommeln. Er hat das Schweigegebot aufgehoben und wir brauchten ein Vierteljahr Zeit, um die Einladung bis in den hintersten Winkel zu diesen Nomadenvölkern zu tragen. Und alle sind sie gekommen und dann wurde 2 Tage diskutiert. Es war schnell klar, im Koran steht überhaupt nichts darüber, aber es gibt auch noch die Sunna. In der Sunna gibt es Überlieferungen, die man nach dem Tode des Propheten aufgeschrieben hat. Und da gibt es Äußerungen, der Prophet habe gesagt, ja, beschneidet, aber vorsichtig. Und da war man einstimmig der Meinung, das ist eine Überlieferung, die man nicht glauben darf, denn der Prophet hat seine eigenen Töchter nicht verstümmelt. In Saudi-Arabien ist es zum Beispiel nicht üblich und deswegen unwahrscheinlich, dass er es getan hat. Und hätte er es getan, das ist von so großer Bedeutung, dann hätte er es im Koran offenbart. Und als die höchsten Rechtsgelehrten dieses Volkes das klar gemacht hatten, blieb eigentlich gar keine andere Möglichkeit für einen anderen Beschluss. Man hat gesagt, dann machen wir Schluss, wir erklären den Brauch zur Sünde. Das haben sie in ihre Scharia eingeschrieben Und dann hat man 3-4 Jahre gewartet, bis man eine Strafe festgelegt hat. Die Strafe ist jetzt festgelegt. Man hat ein Blutgeld erhoben, eine Anzeigepflicht gegen Eltern und Verstümmlerinnen. Und wenn so ein Fall dann bekannt wird, ist ein sehr, sehr hohes Blutgeld zu zahlen, das eine Familie ruinieren würde. Und ich hoffe, dass das beispielhaft ist und andere das nachmachen.
Das Volk der Affe hat 1,6 Millionen. Es ist also nicht ein kleines Volk. Es sind 1,6 Millionen, die jetzt diesem Stammesgesetz, dieser Scharia unterworfen sind. Und wir haben dort als Dankeschön für die Affa, weil die als erstes großes Volk sich einstimmig gegen Verstümmelung entschieden haben, obwohl die schlimmste Form der Verstümmelung durchführen, also wirklich mit dem kleinen Schamlippen ab, Klitoris ab und so weiter, bis also wirklich nur noch zugenäht ist auf diese kleine Öffnung. Traditionell haben sie die schlimmste Form der Verstümmelung. Weil die sich einheitlich dagegen ausgesprochen haben, haben wir ihnen eine fahrende Krankenstation versprochen. Und die läuft jetzt auch von unserer Menschenrechtsorganisation Target finanziert. Dort in der Wüste seit vielen Jahren sehr erfolgreich und trägt dazu bei, dass auch wir einen hohen Bekanntheitsgrad mit unserem Anliegen haben.
Und eine Kontrolle. Wird wirklich nicht mehr verstümmelt oder doch? Einige Dörfer haben weiter verstümmelt, weil der Dorfälteste zwar dagegen gestimmt hat, aber dann aus alter Scham zu feige war, den Beschluss weiterzugeben. Und da gelingt es uns jedes Mal, den obersten Rat für islamische Angelegenheiten, das sind die höchsten Richter des Volkes, die dorthin zu bitten, und dann wird eine Standpauke gehalten. Und da kann keiner mehr sagen, er hat es nicht gewusst. Und da kommen Verstümmlerinnen, bitten Allah um Verzeihung, sie hätten das nicht gewusst. Und jetzt, da sie es wissen, können sie sich gar nicht mehr vorstellen, den Brauch weiter zu praktizieren.
Wie haben Sie es geschafft, diesen ersten großen Erfolg als weiße Europäer zu erreichen, ein solches Vertrauen zu gewinnen? Da hat Ihnen ja auch aus Deutschland durch einen Zufall noch jemand geholfen, gerade in Äthiopien, sehr, sehr wertvoll.
Ja, Zufälle sind das eine, Fügungen sind das andere. Rüdiger ist ja sehr viel mit DIA-Vorträgen unterwegs, so in ganz Deutschland, in Europa. Auch jetzt beginnen wieder seine Vorträge. Kann man auf www.neberg.de nachlesen, wo er denn überall ist. Eben auch mit unserer Organisation Target erzählt er dann, wie es dazu gekommen ist und wo wir gerade stehen in unserer Arbeit. Und auf einem dieser Vorträge in Osnabrück kam einmal ein Farbiger, steht vor ihm und Rüdiger sagt, du bist doch ein Äthiopier. Und er sagt, ich bin nicht nur ein Äthiopier, ich bin ein Affa und ich bin hier, weil du in deinem Buch durch die Wüste Danakil was falsch über uns geschrieben hast und das will ich dir jetzt sagen. Und so war der Kontakt entstanden und sehr bald konnten wir ihn dafür begeistern, was wir bei seinem Volk, bei den Affa vorhaben, und er sagt, ich unterstütze euch. Und er ist ein Deutscher, das heißt, er spricht Deutsch, hat beste Beziehungen zu seinem Volk der Affa, weil seine Familie eine sehr anerkannte Familie bei den Affa ist. Und er hat für uns die sogenannten Buschtrommeln gerührt und war wesentlich daran beteiligt, dass wirklich die Informationen von Kamel zu Kamel getragen wurden, denn da gibt's nicht überall Handys und Internetverbindung in der Wüste. Und er hat das initiiert und ist heute unser Projektmanager vor Ort in Äthiopien für Äthiopien, Djibouti und auch andere Regionen, in der wir ihn bestens einsetzen können, weil er eben ein Mensch des Volkes ist. Und das ist bei uns ein ganz großer Vorteil, dass nicht wir als Europäer kommen, sondern dass wir sagen, Mensch, ihr seid so stark, macht euch doch stark für euer eigenes Volk. Dass wir also nicht als Europäer kommen, sondern im Grunde die eigenen Kräfte der Menschen mobilisieren, um dem Wohle der Mädchen zu dienen. Und das ist auch unsere Strategie mit dem Islam. Wir kommen nicht und sagen, wir wissen es besser, sondern wir kommen und sagen, wir glauben, dass eure Religion eine sehr große positive Kraft hat. Und das ist etwas, wo man sich Türen öffnet und auch Ohren und Herzen öffnet. Und die Strategie hat bis jetzt sehr gute Früchte getragen. Und bis dahin, dass wir, wie gesagt, in dieser Assa in Kairo waren, und vergleichbar ist das mit dem Vatikan. Also man stelle sich vor, jetzt im Gegenzug, eine katholische Gruppe, eine islamische Gruppe kommt in das katholische Zentrum, in den Vatikan, möchte mit dem Papst sprechen, denn der Großmufti ist vergleichbar mit dem Papst und sagt, ihr habt ein Problem, aber eure Religion ist stark genug, das zu verändern. Und dann kommt der Papst und sagt, Leute, ich stelle euch den Vatikan zur Verfügung, denn wir hatten die Assa-Universität zur Verfügung, das Zentrum des sunnitischen Islam. Wir stellen euch den Vatikan zur Verfügung und macht das mal. Wir machen mit euch mit und ich, Papst, übernehme die Schirmherrschaft.
Ja, das muss man auch sagen. Der Alleroberste, der Großmufti von Ägypten, hat damals spontan für unsere Gelehrtenkonferenz die Schirmherrschaft übernommen. Das war für uns ein Durchbruch.
Wir müssen aber auch wiederum sagen, bezüglich Glück, Zufall, Fügung, wir wurden vom Außenministerium an den Religionsminister von Kairo verwiesen. Und der wiederum hat in Deutschland Philosophie studiert. Der kennt also Deutschland und hat eine deutsche Frau. Und der hat uns einen Termin gewährt. Wir kommen dahin und wir waren auf einmal einander sehr nahe, weil er sagte, ich weiß, um was es geht und eure Strategie ist einfach die, die ich als neu und absolut richtig empfinde. Und da hatten wir natürlich einen starken Kämpfer und er war dann derjenige, der uns zum Großmufti und zum Großscheich der Assa gebracht hat. Also insofern ganz viele Wege, die letztlich zum gleichen Ziel führten und ganz viele wichtige Menschen, wie jetzt der Ali Mekler Daballa aus Osnabrück, der jetzt wieder in Äthiopien für uns arbeitet und glücklich ist, mit der Krankenstation seinem Volk helfen zu können, genauso wie der Zentralrat der Muslime in Deutschland oder eben auch der Religionsminister Professor Sakhsouk aus Ägypten.
Also Netzwerkverbindungen sind, wie in Ihrem Buch auch spannend geschildert, unerlässlich. Die nächste Frage bitte.
Ja, guten Morgen. Dass der Islam eine teuflische Religion ist, zeigt nicht nur Ihre Beispiele, sondern auch der 11. September oder 2006, als Abdul Rahman zum Tode verurteilt worden ist, weil er vom Islam zum Christentum wechseln wollte oder gewechselt hat. Ich war vergangene Woche in Bosnien-Herzegowina in der Stadt Mostar. Wenn man da in den Ostteil der Stadt geht, wo ich häufiger war und schon auch noch häufiger hinfahren will, da sehen Sie einen riesengroßen Unterschied. Auf der einen Seite haben Sie die Moslems und auf der anderen Seite die Christen. Und da ist schon eine gewisse Spannung. Also ich denke, dass der Islam mit nichts kompatibel ist. Das ist auch das Problem, wenn man mal da hingreifen darf, die Türkei in die Europäische Union zu bringen. Das würde ich in dieser Form nicht machen. Und ich frage die beiden Autoren, wie denken Sie darüber? Dies in diese Richtung so zu tun.
Jede Religion wurde zuerst einmal gegründet, um den Menschen zu dienen. Und jede Religion, sei das das Christentum, sei das der Islam, sei das der Hinduismus, soll dem Menschen dienen und dient ihm auch in den Ursprüngen. Wir nehmen die positive Kraft des Islam, um dem Leben der Menschen und der Welt, den Menschen und der Welt zu dienen. Und das ist unser Blick. Wenn wir anschauen, was in den Religionen verkehrt läuft, das ist einfach nicht das, wo wir dran arbeiten, sondern wir versuchen, das Positive zu sehen und das Positive zu nutzen. Und ich denke, wenn Menschen die positive Kraft einer Religion sehen, wird auch bewusst, dass der Islam nicht in erster Linie nur Terrorismus ist, sondern dass man dem Terrorismus einfach einen riesen Raum einräumt. Und wenn wir uns vorstellen, wie in Irland sich katholische und evangelische Christen nicht wirklich freundschaftlich gegenüberstehen, dann denke ich mir, kehren wir erst einmal vor der eigenen Türe. Und unsere Arbeit ist definitiv nicht, mit dem terroristischen Islam zu arbeiten, sondern die positiven Seiten zu sehen und zu nutzen zum Wohle der Mädchen und Frauen.
Man darf auch nicht vergessen, was die Christen sich alles aufgehalst haben. Sie haben Frauen als Hexen verbrannt. Sie haben Indianer ausgerottet bis in die Gegenwart. Kreuzzüge gegen den Islam durchgeführt, da kann man keine Dankbarkeit erwarten. Ich bin aus dem Grunde bei den Christen schon als junger Mensch ausgetreten.
Ich würde auch an dieser Stelle zurückweisen, eine kategorische Verteufelung des Islam, die in keinster Weise vorliegt. Wie war das mit der fahrenden Krankenstation, um nochmal vor Ort zu gehen in Äthiopien? Sie haben dort, Frau Weber, die Möglichkeit gehabt, mit den Frauen zu sprechen. Ja. In Ihrem Buch beschreibt Rüdiger Neberg aber auch, wie er mit den Männern über dieses Problem am Lagerfeuer spricht. Zum ersten Mal über ein Thema, das tabu ist, an sich tabu, und für die Männer eigentlich gar kein Thema. Zwei Fragen. Warum beschweren sich die Männer nicht mehr und was ist Ihnen klar geworden bei diesen Gesprächen?
Die Männer leiden ja genauso unter diesem Brauch, weil sie keine sexuelle Freude mit den Frauen haben. Die Frau verweigert sich immer, sie hat immer Schmerzen. Liebesglück gibt es nur in Liedern und Gedichten. Und da waren dann absurde Gespräche, wenn eine Frau sich immer, dass also Ehemänner erzählten, wie ihre Frauen sich immer verweigern und sie schon gar keine Erregung mehr verspüren, aber dennoch ja einen Sohn zeugen möchten. Und nun hätten sie gehört, bei den Weißen, da gäbe es Viagra. Ob ich ihnen nicht Viagra besorgen könnte? Ich würde für eine Tablette ein Kamel kriegen. Da habe ich gleich gerechnet, wie viele Kamele haben die Leute? Das sind 2 Millionen. 2 Millionen Viagra kaufen, 2 Millionen Kamele dafür, wäre ich jetzt der größte Kamelzüchter aller Zeiten. Aber wenn man dann solch einem Mann eine Viagra gibt, dann denkt man, jetzt ist er steifst erregt und wird seiner Frau wieder Schmerzen zufügen. Wir waren da in ziemlich eigenartige Situationen geraten. Ich glaube, da ist noch eine Frage.
Ich wollte noch was ergänzen. Und zwar, wir arbeiten ja nicht nur in Äthiopien, wir arbeiten unter anderem auch in Mauretanien. Das ist also dann genau am anderen Westende von Afrika, das westlichste Afrika. Und da hatten wir mit einem Imam so eine wunderbare Erfahrung. Stellen Sie sich einfach vor, Wüste. Es ist nur Sand, es ist nur heiß. Und da sind wir in einem Ort, der nennt sich Chingeti. Und dort ist die älteste Pilgermoschee, die älteste Pilgermoschee, also das siebtgrößte Heiligtum des Islam. Und da treffen wir uns auch mit dem Mufti von dort, also mit dem obersten Religiösen, und hatten Mauretanier dabei, einen Arzt hatten wir dabei, wir hatten einfach Mauretanier dabei, die hoch im Stellenwert waren und die gegen Verstümmelung waren. Und dann sitzt dieser Imam da und wir reden und diskutieren und er auch, ja, aber Verstümmelung macht doch die Haut der Frau schön, ansonsten wird doch die Haut ganz pickelig und schnell alt und die Schamlippen wachsen bis auf die Knie und so weiter. Und in dem langen Lagerfeuergespräch war es dann definitiv auch so, dass er immer mehr still wurde, immer mehr zuhörte und man möge sich nun einen Mann vorstellen, weit über die 70, der auf einmal dasteht und sagt, jetzt habe ich ein Leben lang den Menschen meines Volkes das Falsche verkündet und muss es jetzt erfahren. Dem liefen die Tränen runter, der sagte, ich werde von jetzt an, bekommen Sie meine gesamte Unterstützung und meine Hilfe, ich werde in meinem Volk verkünden, dass das nicht mehr sein darf, wie schädlich das Ganze ist. Und wenn man das so hört, merkt man einfach auch, dass die Männer, selbst die gelehrten Männer, keine Ahnung haben, was da passiert, welchen Schaden das Ganze hat.
Und dann, genau in dem Moment, fängt es an zu regnen. Da sagen die, mein Gott, ein Wunder Allahs, seit 18 Jahren hat es hier nicht geregnet. Und dann gab es eine heftige Diskussion über dieses Wunder. Plötzlich springen sie alle auf, laufen weg. Ich denke, um Himmels Willen, ich habe was Falsches gesagt. Ich habe irgendwas Beleidigendes gesagt. Oh nein, tröste mich der Dolmetscher, weil es hier nie regnet. Die laufen alle nach Hause, um Plastik über ihre Dächer zu werfen, damit es nicht durchregnet.
Sie hören SR2 Kulturradio mit Fragen an den Autor. Und wir haben eine weitere Frage, bitte.
Hier ist geschrieben, dass richtungsweisend für den gesamten sunnitischen Islam ist. Wie sieht das denn mit den Schiiten aus? Oder sind die Regionen nicht betroffen?
Diese schiitischen Regionen sind nicht betroffen. Also auch Taliban machen es nicht. Es sind die Länder in der Sahelzone, die es hauptsächlich praktizieren.
Und als zweite Frage, Sie sagten am Anfang, dass Sie nicht mit Politikern zusammenarbeiten.
Ja, wir haben inzwischen tolle Unterstützung. Es fängt schon mal an mit Joschka Fischer, der uns den Zugang zum Auswärtigen Amt ermöglicht hat und dann auch erste Kontakte nach Kairo eingerichtet. Inzwischen auch unser Bundespräsident Horst Köhler nach diesem Erfolg von Kairo. Jetzt läuft es leichter. Aber da Politiker ja schon so viel unterschrieben haben, haben wir gedacht, es läuft nicht über die Politik, über die Legislative. Wir müssen zu den Stämmen und mit den Kadis dort reden. Nur Stammesgesetz gilt in Afrika.
Sie haben ja dann 2004, was auch den Titel Ihres Buches praktisch ausmacht, eine Karawane gestartet, um wirklich durch die Wüste zu reisen, von Nomadenzelt zu Nomadenzelt. Das war in Mauretanien. Sie haben es vorhin vorweggenommen, 2004. Diese Planungen, die waren, um beim Thema zu bleiben, auch noch mit offiziellen Stellen angedacht. Dann sind sie selber losgezogen und im Endeffekt haben ihnen die Behörden auch wieder dazwischen gefunkt. Was ist da passiert? Sie haben ja jemanden verärgert.
Ja gut, man kann nicht mit allen Freund sein, wenn man gegen solch einen Brauch kämpft. Es gibt einen Großmufti in Mauretanien, das ist ein Philosoph, der dann auch gleich den Brauch zur Sünde erklärt hat, nachdem er gehört hat, die Azhar Kairo steht hinter uns. Und dann hatte dieser alte Herr die Idee, wie erfahren das die Nomaden fernab aller Wanderwege, fernab aller Zivilisation, hätten Sie nicht Lust und Zeit, meine neue Botschaft auf Fahnen zu schreiben und mit einer Karawane der Hoffnung in diese Oasen zu tragen? Und das haben wir gemacht, Annette und ich. 14 Kamele, 10 mauretanische Begleiter, ein Kameramann, und überall wurden wir freundlich aufgenommen. Wir haben in diesen ganzen 7 Jahren, die wir jetzt schon kämpfen, noch keinen einzigen Gegner im islamischen Lager gefunden. Nur überwältigende Zustimmung. Und dieser Sultan, dieser Mufti hatte dann auch die Idee, er sagte, Ihre Idee, in Mekka das Transparent zu spannen, die ist ja einfach genial. Da wäre ein Moslem nie drauf gekommen. Sie können bei mir am 7. Heiligtum des Islam, an dieser alten Pilgermoschee, schon mal meine Fatwa auf ein Transparent schreiben und spannen. Das war damals unsere Generalprobe. Und als wir die Karawane gemacht hatten und ein Film entstanden war, ohne Drehgenehmigung, hatte sich das rumgesprochen, und als Annette mit dem Film ausreiste, wurde sie prompt verhaftet, ihr der ganze Film weggenommen, und später dann aufgrund von anderen Beziehungen haben wir ihn über den Geheimdienst wiederbekommen. Und das ist aber auch das Spannende, wenn es immer alles glatt laufen würde.
Wenn man immer so problemlos durch den Zoll kommt und nicht mal zwischendurch festgenommen wird, ist es langweilig.
Dann wäre es beinahe zu ruhig.
Das passt zu Rüdiger Nehberg. Kommen wir einmal einen Schritt zurück nach Deutschland. Wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, weibliche Genitalverstümmelung ist ein Phänomen, das nur außerhalb Deutschlands auftritt. Ich habe in Ihrem Buch den Satz gelesen, Ferienzeit ist Verstümmelungszeit.
Ja.
Das bezieht sich auch auf Deutschland. Was ist Ihnen da widerfahren?
Das für uns heftigste und auch wachrüttelndste Erlebnis war, als am 23.12. abends um, ich glaube, 21 Uhr jemand, ich bin zufällig noch ans Telefon gegangen, vor 5 Jahren anrief und sagte, wir brauchen Ihre Hilfe, ich passe immer auf ein Mädchen aus Gambia auf, und dieses Mädchen soll jetzt im Januar zu seiner Großmutter nach Gambia gebracht werden, und die Mutter ist verstümmelt und das Kind ist 5 Jahre alt. Und ich liebe das Mädchen so sehr, und die Mutter ist selbst verstümmelt und hat auch nichts gegen Verstümmelung. Und ich habe eine furchtbare Angst, dass das Kind von der Großmutter verstümmelt wird. Und das Mädchen soll mehrere Monate nun bei der Großmutter leben, um dann irgendwann wieder nach Deutschland zurückzukommen. Das ist nun mal leider eine reelle Angst. Wir haben uns dann sehr massiv eingesetzt, dass das Kind nicht verbracht wurde. Da hat aber auch das Jugendamt und Frau Wittorik-Zoll mitgespielt. Wir haben da also wirklich den Bär losgetreten, weil am 24.12., da treffen sie nicht mehr wirklich jeden an seinem Platz, wo er ansonsten vielleicht ganz gut agiert. Und das Mädchen wurde also geschützt davor, dass es nach Gambia kam. Das Problem ist, dass die Immigranten, die Menschen, die im europäischen oder auch im USA-Raum oder wo auch immer, die einfach nicht in ihren Ursprungsländern leben, dass die in den Ferien nach Hause fahren und in diesen Ländern, das haben wir immer wieder persönlich von Verstümmelerinnen auch gehört, kommen dann die Mädchen, die im Ausland leben, werden von ihren Eltern in das Land geschickt und zum Verstümmeln. Die werden dann dort verstümmelt, und verstümmelt werden sie zurückgeschickt wieder zu den Eltern. Deshalb sagen die Verstümmelerinnen dort, ach, Ferienzeit ist Geldzeit, denn die Verstümmelerinnen bekommen meist auch Geld dafür, sind oft angesehene Berufe, reiche Frauen. Ferienzeit ist Verstümmelungszeit, da kommen dann die Mädchen zum Verstümmeln. Und davon sind einfach die Mädchen bedroht, die aus Verstümmelungsländern kommen. Wobei man auch sagen muss, nicht alle afrikanischen Länder verstümmeln, aber die Länder, in denen verstümmelt wird, wenn da Mädchen wieder im Urlaub in ihre Ursprungsländer verbracht werden, ist die Gefahr, dass sie verstümmelt werden, unglaublich groß. Und eigentlich müsste sich da die EU und alle Länder, die solche Menschen beheimaten, wären, dass diese Mädchen nicht in die Verstümmelungsländer kommen.
Die deutsche Gesetzgebung war 2002 auf diesen Fall eigentlich noch gar nicht so vorbereitet. Ja, hat sich das jetzt geändert?
In der Folge durch diesen Fall mit der Gambianerin gab es Prozesse, die dann beim Bundesgerichtshof endeten. Und der hat dann entschieden, wenn diese Gefahr besteht, müssen die Jugendämter den Eltern die Pässe des Mädchens, den Pass des Mädchens wegnehmen, dann dürfen die Eltern nicht mehr über den Aufenthalt bestimmen, bis die Mädchen volljährig sind. Das ist leider noch nicht so durchgedrungen, das müssten alle Rechtsanwälte, alle Polizeistationen und Jugendämter wissen, aber es dringt allmählich durch.
Das ist auch eine Möglichkeit für alle Hörerinnen und Hörer, denke ich, wenn es da Bedenken in diese Richtung gibt, sich bei Target unter www.neberg.de einfach zu melden.
Genau.
Sie werden das dann weiterleiten.
Da kommt auch übrigens der Film, den Annette hauptsächlich gemacht hat. Er heißt Feldzug gegen ein Tabu. Er wird demnächst, November ist ja demnächst, am 25. November auf Phoenix abends um 22.15 Uhr wiederholt. Vielleicht mögen Sie hineinschauen. Da ist all das optisch dokumentiert, was wir hier jetzt akustisch von uns geben.
Auf SR2 Kulturradio in Fragen an den Autor sprechen wir heute über das Buch von Rüdiger Neberg und Annette Weber, Karawane der Hoffnung mit dem Islam gegen den Schmerz und das Schweigen. Die Frage ist schwierig wahrscheinlich zu beantworten, auch für Sie. Wird denn das, was Sie erreicht haben, eingehalten? Wie ist das kontrollierbar?
Deutlich kontrollierbar ist es dort, wo wir unsere fahrende Krankenstation haben. Da erfahren wir dann, in dem Dorf ist es zu Ende, dort wird es noch praktiziert. Jetzt haben wir ja die obersten Richter, wie ich schon sagte, alle auf unserer Seite. Die gehen dahin und lesen den Leuten die Leviten. Da ist es quasi beendet. Aber es wird natürlich noch eine ganze Zeit dauern. Jetzt die Fatwa von Kairo muss verbreitet werden, wenn wir nun sämtliche Muftis aus den Verstümmelungsländern zu einer Gipfelkonferenz zusammenbekommen und alle sich diese Fatwa anschließen, dann bekommt ja jede Moschee, das ist unsere Vision, ein so ein kleines ledergebundenes Büchlein, wo die Fatwa noch mal genau erklärt wird mit wichtigsten Zitaten aller Mufti, die da geredet haben und dann mit der Auflage, es im Freitagsgebet zu verkünden. Und ich glaube, dann ist es langsam rum. Es wird dennoch eine gewisse Zeit dauern.
Frau Weber, was passiert mit denen, die das früher praktiziert haben? Das ist ja auch eine Gruppe, eine soziale Einrichtung gewesen, die sogenannten Beschneiderinnen, Verstümmlerinnen. Was passiert mit denen? In Ihrem Buch war unter anderem zu lesen, dass sie natürlich jetzt arbeitslos geworden sind und zu den Ärmsten des Dorfes gehören. Was passiert mit diesen Frauen? Fügen die sich?
Berufe kommen, Berufe sterben. Unsere Aufgabe ist es nicht, uns um jede Verstümmlerin zu kümmern, so wie man auch nicht sagen kann, wenn die Todesstrafe abgeschafft wird, was passiert dann mit dem Henker? Lassen wir die Todesstrafe, damit der Henker weiterhin seinen Job hat. Also wir sind da sehr klar und sagen, auch bei uns gibt es neue Berufe, Berufe sterben, man muss sich neu orientieren. Wir haben zwar ein Kleinprojekt, das Verstümmlerinnen nun Kleidung nähen und sehr erfolgreich nähen in Mauretanien. Das ist ein Kleinprojekt, das ist auch sehr schön zu sehen, wie Verstümmlerinnen dann auf einmal sagen, Mensch, wir haben eine neue Aufgabe gefunden, wir können auch so zum Lebensunterhalt beitragen. Aber die Aufgabe von uns, Target, unserer Menschenrechtsorganisation, haben wir ganz klar definiert, dass wir uns nicht darum kümmern, Verstümmlerinnen einen neuen Lebensunterhalt zu garantieren, weil das wiederum Kräfte abziehen würde, die Rüdiger und ich, die wir beide eigentlich, die beiden Akteure vor Ort sind, einfach nicht aufbringen können. Und wir haben auch immer wieder erfahren, dass diese Menschen dann, so wie wenn ein anderer Beruf mit einem Mal nicht mehr praktikabel ist, einfach auch aufgefangen werden müssen von der Familie und sich neu orientieren müssen. Da sind wir klar und sagen, unser Projekt ist, dass die Verstümmelung aufhört, weil es ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. Und ich kann mich nicht auch noch flächendeckend um die kümmern, die dieses Verbrechen ausgeübt haben.
Sie hören SR2 Kulturradio mit der Sendung Fragen an den Autor und wie immer haben wir drei Exemplare des vorgestellten Buchs zur Verlosung dabei. Heute gehen diese Bücher an Edwin Dieders aus Nohfelden, an Wolfgang Däges aus Losheim und an Markus Greving aus Wadern. Wir hören die nächste Frage, bitte.
Zunächst einmal, ich finde es völlig bemerkenswert, welche Erfolge Sie tatsächlich erreicht haben. Interessieren würde mich noch, haben Sie auch private, persönliche Rückmeldungen, dass Frauen Ihnen gesagt haben, Erleichterung oder ein Glück, dass das nicht mehr passiert. Einfach dieses private, persönliche.
Also bei den Konferenzen, die wir abgehalten haben bis zur ASHA, war es so, wiederum die patriarchalischen Strukturen, die Frauen kamen und umarmten mich, sie weinten, sie brachten mir ihre kleinen Mädchen. Das habe ich auch in unserem Buch Karawane der Hoffnung beschrieben. Ein kleines Beispiel, um jetzt auf der ganz persönlichen Ebene zu antworten. Wir sind nach der Konferenz in Äthiopien in die Wüste gegangen wegen einer bestimmten Sache, wo ein Kind von einer Hyäne gebissen wurde und wir helfen sollten. Und da kam uns eine Frau entgegen, die wurde gestützt und in der Hand hatte sie ein Tuch und in dem Tuch war irgendwas reingewickelt und Rüdiger sagte, oh, nach der Konferenz, wir bekommen frisches Brot und er als alter Bäcker natürlich duftete schon in der Nase das Brot und sagte, die bringt uns ganz frisches Brot und in der Wüste ist das eine Kostbarkeit, so frisches Maisbrot. Und dann kam diese Frau eben gestützt und legte mir das in die Hände und ich sitze hier mit Gänsehaut, wenn ich daran denke, obwohl die Wüste so heiß war. Dann legte sie mir das in die Hand und dann sagte ich zu Rüdiger, du, das ist kein Brot, da ist ein Kind drinne. Und ich wickelte das aus dem Tuch und dann war das ein ganz neugeborenes Mädchen. Und die Dolmetscher übersetzen uns dann, diese Frau hat in der Nacht nach der Konferenz dieses Mädchen geboren. Sie wusste von ihrer Schwester, was die Konferenz beschlossen hat. Und das Mädchen wurde geboren und die Frau kam am anderen Tag, legte mir das Kind in die Arme und sagte, das ist das erste Mädchen unseres Volkes, was nicht mehr verstümmelt wird. Und du bist seine zweite Mutter, denn du hast ihr das zweite Leben geschenkt. Da steht man dann da und da laufen einem Tränen und da weiß man einfach, für was man es tut. Und auch diese Bücher, die wir planen mit dem so wichtigen, grundlegenden, für die Menschen lebensverändernden Beschluss von der ASHA von Kairo, die wir in jede Moschee in den Verstümmelungsländern bringen. Wir sagen immer 3 oder 4 Euro, was dieses wirklich kostbare Buch, was wir auch kostbar gestalten müssen, damit es neben dem Koran stehen kann in den Moscheen. Dieses kostbare Buch hat die Chance, die Mädchen eines ganzen Dorfes zu retten. Das sind 3 oder 4 Euro. Wir haben noch keine Ahnung, wie wir es finanzieren. Unsere ganze Organisation finanziert sich ausschließlich unsere Aktionen von Spendengeldern, von Privatpersonen, von kleinen Jungs, die sagen, mit 14 habe ich von Rüdiger einen Vortrag gehört, die kriegen ein bisschen von meinem Taschengeld für ihre Arbeit, genauso wie natürlich auch größere Spender, die dann kommen und sagen, das ist ein Weg, der unkompliziert ist. Herr Neberg, steht Target kostenfrei zur Verfügung, wir versuchen einfach so flächendeckend als möglich das Ganze zu machen, aber wir finanzieren uns durch Spenden und hoffen doch auch sehr, dass diese Buchfinanzierung, wo wirklich, wir haben doch keine Ahnung, wie viele Millionen Bücher wir da drucken müssen und wie viel Gelder wir dann wiederum brauchen. Aber wenn ich mir dann auch vorstelle, wie viel Geld woanders ausgegeben wird, da werden Millionen, wo ich mir immer sage, Mensch, nur ein Bruchteil davon und das würden diese Mädchen retten. Das ist für uns, ja.
Also wer bei uns mitmachen will, der kann Förderer werden. Das steht auch auf der Homepage. 15 Euro im Jahr ist im Grunde kein Beitrag, aber es summiert sich. Und von alledem haben wir diese Aktionen schon finanziert.
Um nochmal auf das Mädchen zurückzukommen, die hat natürlich ihren Namen auch bekommen.
Ja, die heißt jetzt Anna, weil Annette ist einfach viel zu schwierig auszusprechen. Deshalb gehe ich immer durch die Region und sage Anna, weil das ist wie Mama ähnlich. Und das ist also überhaupt kein Problem, dass die Leute sich das merken. Also dieses Mädchen heißt jetzt Anna.
Und 3 andere Mädchen haben wir, wo unsere Ärztin Müttern bei der Geburt entscheidend geholfen hat, die dann ihre Mädchen Steffi genannt haben.
Mögen noch viele Annas und Steffis in Afrika getauft werden. Bitte schön.
Ja, ich finde es ganz interessant, wie Sie an die Sache rangehen. Also mal ganz den anderen Weg, nicht wie die Politik das macht. Sie versucht das über den politischen Weg, sondern Sie versuchen es einfach über diese Stämme, die nun mal in Afrika, Nordafrika das ganze Geschehen in der Hand haben. Wäre das nicht Ihre Vorgehensweise, wäre das nicht mal ein Anhaltspunkt für unsere Politik, das Ganze über die Richtung Religion anzugehen, die Probleme, die jetzt zwischen dem Westen und dem Islam bestehen. Und zum Zweiten möchte ich noch sagen, es gibt ja diesen großen Unterschied zwischen dem Westen und, wie gesagt, dem Nahen Osten. Wir in unserer Welt hier im Westen leben fast ohne Religion und die Menschen drüben, die leben mehr mit der Religion. Das ist für sie das Prägende. Ich denke, da muss man einfach andere Wege gehen. Wie sehen Sie das?
Ja, das haben wir zum Beispiel mal festgestellt, dass Politiker sich in die Religion offenbar nicht so hineinversetzen können. Immer wenn Konferenzen eröffnet wurden, sagten die Konferenzleiter, lasst uns das Resultat dieser Konferenz in Allahs Hände legen und wir begannen immer mit einem Gebet. Wir beten dann selbstverständlich mit, wir haben alle letztendlich denselben Gott und in einem Falle stand der deutsche Botschafter dabei und konnte natürlich als offizieller Deutscher nicht mitbeten. Der ging dann hin und her, guckte verstohlen auf die Uhr, wann das Gebet wohl zu Ende wäre. Und mit solchen Leuten kommt dann kein Kontakt zustande, da entsteht kein Vertrauen. Wir kommen als Freunde in Dankbarkeit und Respekt.
Und wir hoffen eigentlich auch, wir vertrauen einfach darauf, dass das Beispiel, also wir gehen ja auch nicht in die Politik, sondern wir arbeiten ausschließlich an unserem Thema. Und wir sagen, wenn wir damit weiterkommen, möge das ein Beispiel sein und vielleicht ein Wegweiser, wie man in der Politik auch noch einmal auf andere Ebenen kommen kann und eventuell auch in unseren Ländern die Religion noch mal einen anderen Stellenwert bekommen sollte.
Also ein gutes Beispiel Ihrer Arbeit, dass Dialogfähigkeit mit dem Islam absolut gegeben ist. Die Wege dorthin sind vielleicht etwas komplizierter, aber auf jeden Fall lohnenswert. Die nächste Frage bitte.
Hatten Sie in Deutschland oder in Äthiopien Kontakt zu Karl-Heinz Böhm, der ja viel dort erreicht hat anscheinend?
Er war der Erste, der uns gratuliert hat, weil er auch sagt, mit der Kraft der Religion kann man am meisten bewegen. Also für mich ist das der größte Bürgerkrieg aller Zeiten, was man da mit den Frauen macht. Seit 5000 Jahren täglich 8000 Opfer, das hat noch kein Krieg geboten. Und wenn das beendet wird, ist das für mich die Beendigung des allergrößten Weltbürgerkrieges.
Und für mich war es eine ganz besondere Freude, denn Karl-Heinz Böhm verehre ich schon ganz lange als Mädchen bis heute wegen Sissi-Filmen. Die gucke ich regelmäßig am Frauentag mit meiner Tochter. Und alle drei durch in einem Stück, da darf kein Mann den Raum betreten. Und mich fasziniert an Karl-Heinz Böhm aber immer, was er aus seinem Bekanntheitsgrad und aus seinen Sissi-Filmen letztlich gemacht hat, dass er es genutzt hat, um den Menschen so zu helfen. Und das hat mich als Jugendliche schon immer begleitet. Und als er dann sich bei uns anmeldete und ich ihn bekochen durfte, das war für mich so etwas ganz, ganz Besonderes.
Bitteschön.
Meines Wissens nach gibt es ja noch andere Organisationen, die sich diesem Thema widmen, zum Beispiel von der Christa Müller.
Hier in Saarbrücken intakt.
Ja, gibt es da organisationsübergreifend auch Zusammenarbeit, um gemeinsam das gleiche Ziel zu erreichen?
Ja, eigentlich schon. Also wir waren die Ersten, die Frau Müller gratuliert haben mit ihrem Erfolg in Benin. Und wir fanden immer wichtig, einerseits zusammenzuarbeiten, andererseits jeder mit seiner Strategie spezialisiert, weil man auf vielen Wegen wahrscheinlich das Ziel auch noch besser erreichen kann. Aber wir haben bei anderen Organisationen sehr oft erlebt, Vorurteile, der Islam ist nicht dialogfähig, was geht das Männer an? Und wenn ich sowas höre, dann muss ich solchen Organisationen mangelnde Kompetenz bescheinigen und will meine Restlebenszeit, ich bin 73, nicht mit solchen Diskussionen vergeuden. Darum haben wir uns selbstständig gemacht mit eigener Organisation und klotzen direkt dran.
Wie lange werden Sie Ihrer Prognose nach noch ranklotzen müssen, bis die Banner über Mekka in der Luft wehen?
Also ich hoffe, wenn die Gipfelkonferenz beendet ist, dass sich die meisten, möglichst alle Muftis der Fatwa von Kairo anschließen. Und dann ist es, glaube ich, nur noch eine Formalität, wenn auch Saudi-Arabien erkennt, dass der Islam sich da mal der Welt ganz anders präsentieren kann und sich nicht ständig von Terroristen als kriminelle, ausschließlich kriminelle Institutionen vorführen lässt.
Sie wollten, Frau Weber, noch was sagen zu einer Begegnung in Äthiopien, was auch wieder ein gutes Beispiel dafür ist, was passiert im Kleinen. Das ist dieses junge Mädchen, das auch auf dem Cover Ihres Bildes zu sehen ist. Wenn Sie ganz kurz noch mal zusammenfassen, wie geht es Amina heute?
Amina lernten wir kennen, weil sie uns auffiel, dass sie nur still in einer Ecke saß und in ihrem Schoß ein Tuch knautschte und egal was die Freundinnen drumherum lachten und ansprachen, sie saß einfach nur da und guckte in die Welt mit ganz großen feuchten Augen. Und wir erfuhren dann, dass dieses Mädchen 10 Wochen vorher verstümmelt wurde und seitdem nie mehr ein Wort gesprochen hatte. Sie war also verstummt durch die Verstümmelung. Und wir haben dann sie gesucht, sie quasi unter unsere Fittiche genommen, haben sie in ihrer Familie natürlich belassen, logisch, haben sie ein bisschen als Patenkind genommen. In der Zwischenzeit finanzieren wir ihr den Schulunterricht. Wir haben sie nach Addis genommen und in unserem Buch ist so ein Bild, wie wir sie kennenlernten mit diesem Knautschtuch in der Hand und heute, wie sie als 12-Jährige in Addis ist und glücklich ist, lernen zu dürfen bei einer muslimischen, ganz, ganz lieben Frau ist, mit einer Freundin aus ihrem Volk dort ist, sich sehr wohl fühlt und zu uns sagt, ich möchte unbedingt Ärztin werden und ich möchte lernen, lernen, lernen.
Ein kleines Beispiel, genau wie die große Anstrengung in der Moschee in Kairo. Über die Arbeit von Target können Sie sich informieren auf der Homepage unter www.neberg.de. Da gibt es einen Link und da erfahren Sie auch alles über Spendenkonten und so weiter. Meine Damen und Herren, heute Morgen in Fragen an den Autor hatten wir Rüdiger Neberg und Annette Weber zu Gast. Sie haben das Buch Karawane der Hoffnung geschrieben, ihren Kampf mit dem Islam gegen die weibliche Genitalverstümmelung. Erschienen im Malik Verlag zum Preis von 19,90 €. An dieser Stelle ein Dankeschön an die Stadt Wadern und das Gymnasium, dass wir hier sein konnten. An Sie, verehrtes Publikum, vor allem aber an die Autoren fürs Kommen und fürs Fragen beantworten. Ich glaube, es bleibt uns neben dem Dank vor allem auch der Wunsch, dass Ihre Bemühungen Sie bis nach Mekka und darüber hinaus bringen werden. Vielen Dank.
Dankeschön. Danke für das Gespräch.
Diese Sendung wird es übrigens morgen auch als Podcast-Version im Internet geben, zusammen mit Klassikern von Fragen an den Autor, zu finden unter www.sr2.de. Nächste Woche sind wir live in Losheim im Rahmen der Wanderwoche, dann mit Ulrich Grober sprechen wir über das Wandern. Mich bleibt mich zu verabschieden. Jochen Marmit wünscht Ihnen noch ein angenehmes Weiterhören hier auf SR2 Kulturradio und noch einen erholsamen Sonntag. Vielen Dank.